Hallihallo, da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Die Zeit der Diplomatie ist sowas von vorbei. Wenn alle Frauen auch nur 3 Stunden lang nichts tun würden, würde alles zusammenbrechen.
Feminismus bedeutet für mich ein Bewusstsein für die Herrschaftsverhältnisse und innerhalb dieser Herrschaftsverhältnisse das Erkennen der Diskreditierung der Frau.
Frauen, junge Frauen, Mädchen brauchen starke Vorbilder, um dieses andere, sie zurückhaltende, sie abwertende zu überwinden.
Wie männlich dominiert ist unser Geschmack?
Ich würde mir wünschen, dass Männer verstehen, dass sie, damit die Welt eine gleichberechtigtere wird, ihren Beitrag leisten müssen.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Lisa und Lisa. 2 verschiedene Lisas, vielen lieben Dank euch und danke auch an alle, die Große Töchter schon länger supporten. Dank euch kann es den Podcast weitergeben. Dank euch kann ich immer wieder neue Folgen aufnehmen und produzieren. Vielen lieben Dank. Heute gibt's für alle Große Töchter SupporterInnen über Steady die Möglichkeit, ein Exemplar des Buches meines heutigen Gastes zu gewinnen. Dazu schreibt ihr mir am besten von der E-Mail-Adresse, mit der ihr euch bei Steady angemeldet habt, ein E-Mail an großetöchterpodcast@gmail.com mit dem Betreff Gewinnspiel. Und schon seid ihr im Lostopf und könnt ein Exemplar von Julia Brandners Das L in Frau steht für lustig gewinnen. Und das könnt ihr auch, wenn ihr jetzt bis zur Veröffentlichung der nächsten Folge in 2 Wochen neue Große Töchter-SupporterInnen werdet. Das geht auf steadyhq.com/großetöchterpodcast. Wenn ihr Teil der Große Töchter-Community werdet, bekommt ihr ein Goodie eurer Wahl, je nachdem, welches Paket ihr euch aussucht. Und ihr kriegt einen Zugangslink zu unserer gemeinsamen Telegram-Gruppe und könnt bei den regelmäßigen Stammtischen teilnehmen. Ich freue mich auf euch. steadyhq.com/großetöchterpodcast. Der Link ist in den Shownotes. In der heutigen Folge ist, wie ich es bereits gesagt habe, Julia Brandner zu Gast. Julia Brandner ist Stand-up-Comedian und ist in den letzten Monaten auch sehr mit der Geschichte ihrer Sterilisation viral gegangen. Und darüber unterhalten wir uns in dieser Folge. Wir reden über Sterilisation, über Verhütung und wir sprechen aber auch über den Sexismus in der Comedy-Industrie und ihr aktuelles Buch Das L in Frau steht für lustig. Viel Freude mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Julia.
Hallo.
Danke, dass du dir Zeit genommen hast, um zu mir zu kommen heute in diesen meinen Podcast.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Ich beginne ja meine Folgen immer mit der Frage, wer bist du und was machst du?
Ach Gott. Kennst du das? Na, kennst du das, wenn dich das jemand fragt und du vergisst einfach alles, was du in deinem Leben jemals gemacht hast?
Du musst aber nicht alles sagen, was du in deinem Leben gemacht hast. Also wir müssen jetzt nicht mit der Geburt beginnen.
Okay, sehr gut. Da erinnere ich mich.
Kindergarten vielleicht?
Ach gut.
Keine Möglichkeit.
Du willst gleich die ganzen Kindheitstraumata aufreißen. Okay, kenne mich aus. Na, ich bin Julia Brandner, ich bin Stand-up-Comedian und Autorin. Und ich lasse dich jetzt noch ein bisschen trinken.
Jetzt habe ich mir gedacht, das wird eine voll lange Geschichte.
Nee.
Ich konnte nicht mal meinen Kaffee runterschlucken.
Okay. Nein, weil ich hasse das, wenn sich Leute zu lange vorstellen. Ja. Ich bin da voll allergisch dagegen. Das machen meistens Männer. Ist mir aufgefallen. Die erzählen dann halt wirklich ihre halbe Lebensgeschichte und die beginnen nicht bei der Geburt, die beginnen bei der Zeugung. Ich habe den rechten Hodensack meines Vaters verlassen. Damals. Es war ein stürmischer Abend im September 1937. Ja, ich habe mich durchgekämpft. Ich bin geschwommen, so schnell ich konnte. Ja, okay, scheißen.
Und du bist Autorin, so. Das ist das, was ich noch dazu sagen wollte, weil du hast ja ein Buch geschrieben.
Genau,
so.
Ich habe ein Buch geschrieben, das auch sehr schön gerade neben dir liegt.
Ja, das heißt, das L in Frau steht für lustig. Da werden wir vielleicht dann noch kurz drüber sprechen.
Ja, gerne.
Aber ich will mit einem ganz anderen Thema beginnen, ja, weil wir schon über Geburt gesprochen haben und Überzeugung.
Ah ja, passt super. Das passt super. Super Überleitung.
Danke. weil du bist in den letzten Wochen und eigentlich Monaten, kann man glaube ich sagen, medial sehr präsent gewesen mit dem Thema Sterilisation.
Genau, ich bin unfreiwillige Sterilisationsinfluencerin geworden.
Wie ist denn das, also warum denn? Wie ist es dazu gekommen? Und auch so, wie ist deine persönliche Geschichte mit dem Thema? Also du hast diesen Prozess ja mittlerweile hinter dir, genau, habe ich mitgekriegt. Genau, magst du mal kurz erzählen, warum du dich sterilisieren lassen wolltest?
Ja, also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ich keine Kinder haben möchte und habe dann das Ganze nicht eingesehen, dass ich dann mir ständig irgendwelche Hormone reinballern soll oder eben monatlich so Panik haben soll, ob irgendwie irgendwo einmal was schiefgegangen ist. Deshalb wollte ich das Ganze für mich einfach erledigt haben und wollte mir keine Hormone mehr reinballern, Kupferspirale vertrage ich nicht, ich habe eine Gebärmutterfehlbildung, das geht einfach nicht bei mir. Deshalb war die Auswahl an hormonfreien Verhütungsmitteln relativ gering bei mir. Und ich meine, ich hatte jetzt nicht so das großartige Problem eigentlich mit Hormonen, aber kostet ja auch alles Geld und hat ja auch Nebenwirkungen und gesund ist auch nicht. Also das war bei mir eher mal so der Antrieb. Und ich habe mir auch gedacht, so wenn ich mir sicher bin, dann bin ich mir sicher. Und ich bin mir sehr, sehr, sehr sicher, dass an dieser Entscheidung nichts mehr zu rütteln sein wird. Und dann habe ich mir gedacht, na, dann machen wir halt den Sack zu.
Wie alt warst du, als du zum ersten Mal gedacht hast, ich lasse mich jetzt sterilisieren?
Ich glaube 22 ungefähr, also vor 6 Jahren. Und da darf man halt noch nicht in Österreich. Das war so ein bisschen das Problem. Also Österreich liegt ja die legale Grenze bei 25 Jahren. Und selbst dann wird es auch noch ein bisschen schwierig gemacht. Also ich hab das Thema tatsächlich auch mit 22 schon einmal angesprochen. Und
bei deiner Gynäkologin,
genau,
oder?
Genau, bei der damaligen. Und da hat es aber geheißen eben, ich bin noch 3 Jahre zu jung. Und selbst dann macht es ungern, weil ich habe ja noch keine Kinder. Und man auch gedacht, also, das ist immer
Argument. That's the point.
Ja, that's the point. Wirklich. Also, ja. Du gehst ja auch nicht, also du machst ja auch keinen Führerschein, wenn du immer Öffis fahren möchtest.
Ja.
So, also irgendwie ist das, ja. Aber anscheinend machen sie das am liebsten, wenn du schon irgendwie 5 Kinder hast und 45 bist und eh schon nicht mehr zeugungsfähig bist. Oder eh schon nur noch Risikoschwangerschaften wahrscheinlich hättest. Mhm. Beziehungsweise eh schon so kurz vor der Menopause bist und das gar nicht mehr bräuchtest. Mhm. Da scheißen sie sich leider noch so ein bisschen an.
Das heißt, Frauen unter 25 wird dann nicht zugestanden, dass sie eine eigene Entscheidung treffen können?
Vom österreichischen Gesetzgeber her nicht, nein. Mhm. Also anscheinend ist in Österreich eine 25-jährige Frau deutlich erwachsener als eine 24-jährige. Wer auch immer diese magische Grenze festgelegt hat. Also in Deutschland, in der Schweiz darf das ja ab 18 legal machen. Da sage ich Ungarn, aber sind unsere Nachbarn so ein bisschen voraus. Mhm. Das ist so ein bisschen das Thema. Ich weiß auch nicht, wer in Österreich dieses Alterslimit festgelegt hat. Ich finde es halt ein bisschen Bullshit. Mhm. Weil ich denke mir, du bist volljährig, du darfst alles machen, du darfst harte Drogen nehmen, du darfst dich zusaufen.
Jede Schönheits-OP dieser Welt machen.
Du darfst jede Schönheits-OP dieser Welt machen. Du darfst 11 Kinder von 10 verschiedenen Männern kriegen, die schon alle im Heim sind, aber sterilisieren lassen darfst du nicht. I don't get it. Mhm.
Und wie war dann dein Weg zu dieser Sterilisation? Weil das klingt so, als wäre das jetzt auch nicht so einfach gewesen, dass jemand sagt, so passt, machen wir. Ist ja nicht so passiert, ne?
Nein, das ist nicht so passiert. Also, ja, wie gesagt, erstens einmal, ja, im Verband, nein, sterilisier sie nicht, sie haben ja noch keine Kinder. Das war so der erste Kommentar. Und dann habe ich einmal eine E-Mail an meine jetzige Gynpraxis geschrieben, wo ich gefragt habe wegen eines Beratungsgesprächs für eine Sterilisation. Da hat mir dann die ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung ist, aber die Mitarbeiterin meiner Gynäkologin, die E-Mails beantwortet, hat mir dann geschrieben, unter 30 darf sie das ohne psychiatrisches Gutachten nicht machen, aber sie kann mir eine Kupferspirale anbieten. Und auch gedacht habe, du hättest einmal in meine Akte schauen können und sehen können, dass ihr mir die selber noch gezogen habt wegen meiner Gebärmutterfehlbildung, weil sie nicht wirkt bei mir und Schmerzen des Todes verursacht. Mhm. Deshalb war das dann auch nicht mehr so ganz einfach. Ich habe mir dann ein bisschen in Deutschland umgeschaut, aber ich habe mir dann einfach gedacht, eigentlich steht es ja bei ihr auf der Website, dass sie es macht. Und dann bin ich zur normalen Vorsorgeuntersuchung gegangen, zur jährlichen, die man ja auch machen sollte. Also ein kurzer Reminder, falls ihr es noch nicht gemacht habt, wäre wichtig.
Ich habe in einem Monat also.
Na,
danke,
perfekt.
Danke, ich habe schon ausgemacht.
Perfetto, das höre ich sehr gerne, ich bin sehr stolz auf dich.
Danke.
Ja genau, und dann habe ich mir gedacht, ich spreche es einfach dort mal direkt mit ihr an. Und dann habe ich das direkt mit ihr angesprochen. Das war auch ganz witzig, weil sie hat dann gemeint so, ja, Frau Brandner, haben Sie noch den Langzeitzyklus mit Ihrem Verhütungsring? Und war so, nein, ich habe das jetzt letztes Jahr abgesetzt. Und sie so, ah, weil Sie schwanger werden wollen? Ich so, nein, weil ich mich sterilisieren lassen will. Ja. Und sie so, ah, okay. Ja, wenn Sie sich sicher sind, dann macht das ja Sinn.
Okay.
Und war dann eigentlich sehr supportive, tatsächlich.
Und wie lange hat das dann gedauert, bis du zu dem Sterilisationstermin gekommen bist? Also wie lange wartet man da?
Also ich habe jetzt all in all 3 Monate oder so gewartet. Also von diesem Gespräch bis zur OP waren es 3 Monate. Mhm.
Und ist das etwas, wofür man dann ins Krankenhaus muss? Oder
ja.
Das ist der Prozess, dann magst du da vielleicht kurz erzählen.
Also das ist eine ganz normale Laparoskopie. Das ist wie bei einer Blinddarmentfernung quasi das gleiche Prozedere. Weil es halt eine Laparoskopie ist, also du 3 Schnitte in den Bauch kriegst, den sie dir dann mit CO2-Gas aufpumpen, musst du halt in Vollnarkose machen. Und es ist aber eigentlich ein relativ unkomplizierter Eingriff, das dauert 20 Minuten und dann bist du eigentlich fertig. So, das hat keine großartigen Nebenwirkungen. Also wie gesagt, das ist ein Routineeingriff wie eine Blinddarmentfernung. Also es ist jetzt nicht so, wie es immer dargestellt wird, dass das jetzt so eine wahnsinnig invasive Sache ist. Also ich meine, natürlich ist es eine OP mit ganz normalen OP-Risiken, aber ja, von den Risiken her ist das eigentlich relativ gering. Und genau, du kriegst halt 3 Schnitte in den Bauch, dann wirst du so mit CO2-Gas aufgepumpt und dann führen sie eine Kamera ein, damit sie sehen, was sie machen. Und dann in meinem Fall haben sie halt die ganzen Eileiter rausgetrennt. Also man kann das so machen, indem man die verödet oder durchschneidet. Und in meinem Fall haben sie sie halt komplett rausgenommen, weil da hat meine Ärztin dann halt gemeint, also es hat den gleichen Effekt, es ist eigentlich das gleiche Prozedere, aber es hat halt den Vorteil, dass du dadurch, dass die meisten Eierstockkrebsarten im Eileiter entstehen, ein geringeres Krebsrisiko danach hast. Und das ist bei meiner Krebsvorgeschichte halt auch nicht ganz uninteressant.
Das heißt, du bist auch da, also du bist der Risikopatientin, oder?
Hast du dir dann also ich habe ein bisschen so genetische Vorbelastung.
Ja, okay, verstehe. Und das ist ein Eingriff, der auch nicht rückgängig machbar ist, oder? Bei Frauen?
Ich glaube, wenn man sie nur verödet, beziehungsweise man kann sie auch abklippen, aber da kann es halt sein, dass der Clip irgendwie unbemerkt runterfällt, das war mir dann zu risky. Es gibt auch ganz, ganz seltene Fälle, wenn man sie nur verödet oder durchtrennt, dass sich die Eileiter irgendwie wieder so einen Weg zusammenfinden, ist aber ganz, 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 ganz selten. Aber man kann das medizinisch in ganz, ganz wenigen Fällen, glaube ich, schon machen. Aber was man halt machen kann, auf jeden Fall, dadurch, dass nur die Eileiter rauskommen und Eierstöcke und Gebärmutter erhalten bleiben, kann man mir noch eine Eizelle entnehmen und kann mir die befruchten und einpflanzen. Mhm. Also In-vitro-Befruchtung ist nach wie vor möglich. Also ich könnte nach wie vor, wenn ich es mir anders überlege, noch eigene Kinder kriegen. Ist halt mit mehr Aufwand verbunden, aber dafür ist das Kind halt wirklich gewollt.
Ja.
Ist es für das Kind ist auch nicht so blöd, finde ich.
Wie ist es dir danach gegangen? Wie lange dauert es, bis man sich erholt davon?
Also ich bin am gleichen Abend noch nach Hause gegangen, einfach weil sich sonst der Selbstbehalt sehr stark erhöht hätte. Und immer gedacht habe, ja, es ist halt ein und Tausender mehr zu bezahlen, nur dafür, dass ich in einem unbequemen Krankenhausbett mit einer schnarchenden Zimmernachbarin schlafe. Also ich habe zwar diesmal ein bisschen Schwierigkeiten mit der Vollnarkose gehabt, also ich habe die diesmal nicht so ganz vertragen und habe dann mich einfach den ganzen Tag durchgehend übergeben, mehr oder weniger. Es war richtig grauselig. Also die eine Nachtschwester wollte mich auch gar nicht gehen lassen, weil sie gemeint hat, sie können nicht einmal gerade stehen, ohne sich zu übergeben. Und die andere Nachtschwester war dann aber cool, die hat dann gemeint so, na geh bitte, Sieglinde, jetzt hat die Dame sich eh schon alles aus dem Leib geschrieben, jetzt geben wir ihr was gegen die Übelkeiten und dann kann sie heimgehen. Und so war es dann halt auch. Also bin raus aus der Klinik, habe mir nicht mehr übergeben. Es war super. Also super war es noch nicht, aber es ist mir dann eigentlich wieder relativ gut gegangen. Also am Tag der OP war es schlimm. Da habe ich auch total viel geweint irgendwie.
Oh nein.
Ja, aber jetzt nicht, weil ich irgendwie traurig war oder so, sondern einfach, weil es mir körperlich zu viel war.
Und es ist auch, also ich kenne das von Narkosen, dass die einen auch, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber die einen auch psychisch sehr durchrütteln können. Also man ist danach so desorientiert und so traurig irgendwie. So.
Ja, also ich hatte erst 2 Narkosen. Eine war bei meinem Blinddarm und die andere bei eben dieser OP. Und bei meinem Blinddarm war es mir eigentlich relativ egal, glaube ich. Wobei, ja, der Blinddarm, das war auch mal eine andere emotionale Geschichte, weil das war zu Weihnachten.
Oh nein.
Ja, also ich empfehle es auch niemandem zu Weihnachten, Blinddarmentzündung zu kriegen, weil die Ärzte sind komplette Arschlöcher zu
notieren.
Ja, also wenn man sie irgendwie vermeiden kann, kann man nicht vermeiden, aber wurscht. Aber ich bin dann damals in die Notaufnahme und dann waren sie so, ja, können Sie bitte woanders hingehen, weil wir haben gerade Weihnachtsfeier.
Cool, ja, sicher.
Ja, natürlich. sorry, dass ich gerade fast sterbe. Aber ja, Ne, oder hat es mich, glaube ich, nicht so durchgerüttelt. Aber die hat mir psychisch richtig zugesetzt. Mhm. Aber auch körperlich. Und wenn mir körperlich was zusetzt, dann heule ich auch die ganze Zeit. Ja. Also kennst du das auch, wenn sie so eine Erkältung oder so Fieber oder sowas ankündigt und du die ganze Zeit beim Heulen bist?
Ich kenne es, dass ich davor schon, also wenn ich so Infekte habe, dass ich davor schon psychisch voll angeschlagen bin.
Ah, ja.
Also bei mir ist es immer so vorher, dass ich mir denke, fuck, ich schlitte gerade wieder eine depressive Episode.
Ah, ja.
Und dann merke ich, ich werde krank.
Ja. Ja. Ist dann irgendwie erleichtert, aber irgendwie auch schwierig, ne?
Ja, natürlich, ja.
Ja. Ja, ungefähr so ging es mir da. Also ich habe auch wirklich nur geweint. Und ich hatte dann immer so eine Zimmernachbarin, die fand ich am Anfang mega unsympathisch. Und meine Mama und ich, wir haben uns die ganze Zeit so Blicke zugeworfen.
Ja.
Und die war halt so eine ältere Dame, wo du halt gedacht hast, ja, die hat 1980 das letzte Mal gelacht. Und dann ist es mir so schlecht gegangen nach dem Aufwachen und ich habe nur geweint. Und dann war da diese Dame und die hat mir dann gesagt so, nein, sie sind noch so jung, sie haben doch noch so viel vor im Leben. Also mich kommen jetzt später meine erwachsenen Kinder besuchen, da denken sie vielleicht auch dran, das wird bei ihnen dann auch einmal so sein. Und dann war ich so, okay, jetzt kippt die Stimmung.
Ja.
Aber ich habe mir dann gedacht so, nee, ich bin jetzt ehrlich und sage so, nee, das wird bei mir nicht mehr passieren, weil ich habe mir gerade die Eileiter entfernen lassen. Dann habe ich gedacht, jetzt kippt safe die Stimmung.
Und sie so, das hätte ich auch machen sollen, oder wie?
Nein, und sie war dann so, naja, dann haben sie auch eine selbstbestimmte Entscheidung getroffen und keine Frau muss heutzutage mehr eine Gebärmaschine sein. Und dann dachte ich mir so, okay, die habe ich voll falsch eingeschätzt.
Also hast du dann auch eine Freundin gefunden?
Ja, also wir haben jetzt keinen Kontakt mehr, aber, ja. Aber es war dann tatsächlich noch sehr nett.
Ja. Das ist ja eine Gemeinsamkeit, die wir haben, dass wir beide schon als Kinder gesagt haben, wir wollen keine Kinder kriegen. Also ich auch seit ich irgendwie gehen kann, sage ich will nie Kinder haben.
Ja.
Und ich habe immer wieder gehört, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr, jetzt bin ich schon 36, aber ich habe immer gehört, so ja, wenn du 18 bist, dann siehst du das anders. Wenn du 28 bist, dann siehst du das anders. Und ich so, ja. Nee,
sie sind noch nicht anders. Kommt, dann
sie sind immer noch so. Anders. Immer noch keine Kinder,
ja.
Kein Bedürfnis.
Ja, ich denke mal halt, wenn du von dir aus weißt, das ist so dein Wunsch oder dein nicht vorhandener Wunsch, dann ist da, glaube ich, auch nicht so viel zu rütteln.
Jetzt ist es aber so, dass es bei Frauen ja oft, dass da oft so ein Riesending draus gemacht wird, wenn die sagen, sie wollen keine Kinder, weil wir natürlich so definiert werden über eine Mutterrolle auch und über unsere Gebärfähigkeit und so.
Ja, richtig lästig.
Ja.
So, als hätten wir nichts anderes als eine Gebärmutter.
Ja, als wären wir nichts anderes als eine Gebärmutter.
Stimmt, wir sind eine Gebärmutter auf zwei Beinen.
Ja. Hast du da, also wie waren denn da deine Erfahrungen auch so in deinem Aufwachsen? Hast du das auch gehört? So, du wirst schon noch...
Ja, natürlich.
Ich will noch drauf kommen.
Ja, natürlich. Also bei mir war es ja auch so, von Kindheit an mochte ich keine Kinder. So, ich war immer mit Älteren befreundet. Es zieht sich auch bis heute durch. Also ich glaube, ich habe keine einzige jüngere Freundin oder jüngeren Freund. Einfach, weil ich mich da nicht so ganz wohlfühle damit. Keine Ahnung. Also beziehungsweise vielleicht hat es sich auch einfach nicht ergeben oder man hat sich nicht zueinander hingezogen gefühlt, keine Ahnung, irgendwie so. Aber für mich war das auch eigentlich immer schon ganz klar und dann hat es aber auch immer geheißen, ja, werde mal erwachsen, so als Kind natürlich. Immer, ja, hätte es sein können, dass sich noch ändert, aber auch im Teenageralter, es hat sich nicht geändert. Und da hast du auch schon immer gehört, ja, aber wirst schon sehen, wenn der Richtige dann kommt. Wo immer denke ich so, es gibt doch auch Männer ohne Kinderwunsch. Abgesehen davon, es dreht sich auch nicht immer alles um Männer. Vielleicht will ich lieber mit einer Frau zusammen sein. Gar nicht so unwahrscheinlich. So, und man hört ja auch so oft so, ja, aber was ist, wenn dann der Richtige kommt und der will dann Kinder und du willst keine? Da denke ich mir so,
dann ist er nicht der Richtige.
Dann ist er nicht der Richtige, genau. Ja. Dann ist es wahrscheinlich nicht die richtige Person.
Ja.
Und denke ich mir so, warum soll ich meine Wünsche hinten anstellen und mit meinem Körper die Konsequenzen tragen und wahrscheinlich auch noch auf dem Kind irgendwie sitzen bleiben, während der sich einfach verpissen kann? So, nee, mach ich nicht.
Und welche Reaktionen hast du dann aus deinem Umfeld gehabt, dass du gesagt hast, du wirst dich sterilisieren lassen? Gab es da auch Leute, die gesagt haben, aber was ist, wenn du dann doch noch Kinder willst? Ist das ja voll traurig oder so.
Ja, natürlich. Also ich meine, bei mir war es halt so, meine Mama hat sich halt natürlich Enkelkinder gewünscht und ich bin ja auch die einzige Tochter. Aber die hat dann auch, irgendwann hat sie dann auch plötzlich gesagt so, naja, was bringen mir denn Enkelkinder, wenn mein Kind dadurch unglücklich ist? Wo sie vollkommen recht hat. Und dann hat sie es auch vollkommen unterstützt. Mein Vater hat mich auch total unterstützt. Mein Vater hat dann gemeint so, ja, ich wollte ja eigentlich auch keins. So, ja, gut, danke Papa. Aber,
cool.
Nein, ja, ich glaube,
vielleicht wird das Kind dann auch eine lustige Comedienne werden. wenn das Elternteil dies nicht wollen. Das ist
du, das ist wirklich die beste Voraussetzung für eine kommende Karriere. Ja, also die beste Voraussetzung für kommende Karriere ist ja ein stabiles Kindheitstrauma. Aber na, ganz so hat es mein Vater nicht gesagt. Falls er gerade zuhört, Papa, ich weiß, es war nicht so gemeint. Aber der hat auch gemeint, so, ja, recht hast, genießt dein Leben. So eher mehr so in die Richtung. Und ja, mein Stiefpapa hat dann auch gemeint, so, ja, findet er auch schade. Weil er findet es nett, aber er hat dann auch gemeint, so, ja, wenn du unglücklich bist, dann bringt es mir ja auch nichts. Mm. Also im Wesentlichen haben das eh eigentlich alle akzeptiert.
Ja, es ist ja in Österreich auch eine Privatleistung, oder? Also das zahlt nicht die Krankenkasse.
Genau.
Wie alle, wenn es um Verhütung geht, müssen wir alle selber zahlen, meistens die Frauen, die beteiligt sind.
Ja, natürlich. Also ich meine, es gibt schon manche Sachen, wo zum Beispiel eine Zusatzversicherung was dazu übernehmen würde, wenn da irgendwie eine medizinische Indikation dafür besteht. Also wenn bei den Eileitern irgendwas falsch ist, so dass man die rausnehmen muss, so dann kann das schon die Versicherung zahlen.
Mhm. Und wie viel kostet das?
Kommt drauf an, wo du es machst, ehrlich gesagt. Also das ist so von bis, also von 500 bis 3.000 habe ich da alles gesehen. Ja, also ich habe ungefähr 1.000er zahlt, ein bisschen weniger.
Okay.
Ja, ist billiger als ein ganzes Leben Verhütung.
Ja, und ein Kind.
Oh, deutlich billiger als ein Kind. Don't get me started, Alter. Schon allein, was so ein Kind kostet. Ja, mein Hund kostet schon viel und den wollte ich haben. Und ja.
Ist es nicht auch so, dass man für eine Sterilisation ein psychologisches Gutachten braucht?
Es ist nicht so, dass man für eine Sterilisation ein psychologisches Gutachten braucht. Das ist bei manchen ärztliche Willkür bzw. ärztliche Absicherung.
Okay.
Bei meiner Ärztin war das so, sie hat dann gemeint, sie hätte das gerne, weil sie oft Fälle gehabt hat, wo die Frau vom Partner dazu gedrängt wurde. Und dass man ausschließen kann, dass da ein Mann dahinter steckt, der sich einfach selber keiner Vasektomie unterziehen will, warum auch immer. Sowas. Also da gab es wohl schon einige Fälle, beziehungsweise man musste halt irgendwie auch nachweisen, dass man zurechnungsfähig ist, bla bla bla, damit sie irgendwie rechtlich auf der sicheren Seite sind. Vorgeschrieben ist es nirgends.
Okay. Aber du hast das machen lassen müssen.
Ja, also bei mir war es halt so, ich bin ja eh bei meiner Psychiaterin und bin mit der gut. Mhm. Und ich habe danach einfach eine WhatsApp geschrieben, so, hey Lise, kannst du mir da was schreiben? Und, und sie so, ja klar, mach ich dir.
Yeah.
Und dann habe ich mir gedacht, ja, dann gehe ich da den Weg des geringeren Widerstands, weil ich weiß, bei der Ärztin bin ich in guten Händen. Mhm. Und ich fühle mich wohl mit ihr, ich vertraue ihr.
Ja, aber da muss man, glaube ich, trotzdem auch nochmal irgendwie vielleicht explizieren, dass es ja total absurd ist, dass man für eine Sterilisation ein psychologisches Gutachten bringen soll.
Aber Kinder darfst du einfach kriegen. Für die einzige Qualifikation, die du für Kinder brauchst, ist, ich bin zu dumm zum Verhüten. Rein theoretisch.
Beziehungsweise es kann ja auch...
Kann ja gewollt sein, auch natürlich, aber...
Nein, aber was ich sagen wollte, ist, weil du gemeint hast, ihr Bedenken war, dass ja ein Mann eine Frau da so drängen kann, sich sterilisieren zu lassen. Es kann auch ein Mann eine Frau da so drängen, nicht abtreiben zu lassen, um das Kind auszutragen. Und das sagt ja auch keiner, gib mir jetzt ein psychologisches Gutachten.
Ja.
Damit ich weiß, dass du das wirklich willst, dieses Kind zu kriegen.
Ja, tatsächlich, ja, das stimmt. Das haben wir gar nicht so überlegt, aber das ist voll der interessante Punkt.
Ja, jede reproduktive Entscheidung, die eine Frau trifft, kann eine sein, zu der sie gezwungen worden ist oder gedrängt worden ist.
So. Total.
Ja.
Also Verhütung kann eine sein, da fängst du schon mal an.
Ja.
Also, oder wenn du dir einfach nur eine Spirale setzen lässt oder so, kann ja auch sein, dass der Typ ohne Gummi nichts spürt. Mit Gummi werde ich nicht hart. Ja, dein Problem, nicht meins.
Ja. Ein Gedanke, der mir dann immer kommt, wenn es um Sterilisation geht, ist, dass es ja total beschissen ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der alle Lasten und auch alle körperlichen Schmerzen, Risiken, Belastungen, die mit Verhütung einhergehen, für jetzt in heterosexuellen Konstellationen immer bei den Frauen hängen bleibt.
Ja. Naja, also wenn du so manchen Männern zuhörst, wenn sie darüber reden, wie hart es für sie ist, ein Kondom zu verwenden. Also ich glaube, wir unterschätzen den Schmerz der Männer.
Ich glaube auch, ja. Ich glaube, das ist
die
total,
tun ja, also ich glaube, tun ja teilweise
ein Leidensweg,
so,
den man sich kaum vorstellen kann,
ja,
als Frau.
Also da glaubt man ja teilweise, die atmen durch ihren Schwanz.
Ja.
Ja. Aber ich bin ganz bei dir. Also ich denke mir, so eine Geburt und so eine Schwangerschaft und du stillst das Kind danach noch, hast irgendwie blutige Nippel oder keine Ahnung, was ich da schon alles für Horrorgeschichten gehört habe. Das liegt ja alles bei der Frau. Kann man nicht ändern, ist so. Also jetzt bei Leuten mit Gebärmutter liegt das.
Mhm.
Können wir nichts dran ändern, derweil einmal ist es jetzt halt einmal so. Ja. Aber dann denke ich mir so, dann können ja Männer doch auch ein bisschen Verantwortung für die Verhütung übernehmen. Es wäre ja wirklich das Bare Minimum. Hm. Und ich denke mir, eine Vasektomie lässt sich rückgängig machen oder beziehungsweise lasst euch alle vasektomieren und lasst euch Sperma einfrieren. Wir hätten alle Probleme gelöst.
Wäre relativ easy. Und wenn man dann dran denkt, was Frauen irgendwie über ihren Körper gehen lassen, mit Spiralen einsetzen, was ja auch unfassbare Schmerzen verursacht, auch tatsächlich hormonelle Verhütung einnehmen. Also es gibt so viele Frauen, die irgendwie dann mit 17 oder 18 von ihrer Gynäkologin routinemäßig eine Pille verschrieben kriegen.
Also ich war 12.
Wow, okay. Ja. Wow. Mhm. Also als du die Periode gekriegt hast, hat es dann geheißen, oder wie war
das? Ja, bei mir war es ein bisschen so eine hormonelle Geschichte. Also ich hatte halt zu viele männliche Hormone und zu wenig weibliche.
Ah, okay. Also auch medizinische Gründe.
Ja, bei mir waren es tatsächlich medizinische Gründe. Also nicht, weil ich so wahnsinnig frühreif war oder so. Ja. Nicht einmal ansatzweise. Aber ja. Das war bei mir so ein Ding. Ich meine, ich bin jetzt auch dagegen, so hormonelle Verhütung zu verteufeln, weil für viele ist es halt auch einfach so ein Schmerz. Weiß ich schon.
Ja, ja.
Also hätte ich dir jetzt auch gar nicht unterstellt oder war nicht mein Gedanke, wo ich dir zugehört habe. Aber ich sag's nur für Leute da draußen immer gerne dazu.
Ja.
Also ich halte nichts davon, eben das Ganze zu verteufeln, weil so viele halt auch wichtig sein kann.
Ja, ja, voll. Also es gibt ja auch viele Frauen mit Endometriose, die deswegen den Schmerz nehmen und so. Mir wurde das auch schon sehr oft empfohlen, aber ich will es auch nicht nehmen.
Ach, hast du Endometriose?
Ja.
Ach, scheiße.
Und es wäre halt etwas, was wahrscheinlich die Schmerzen verbessern würde, aber ich habe halt einen ziemlichen Bammel tatsächlich vor hormoneller Verhütung.
Okay.
Weil ich sehr viele Frauen kenne, denen das psychisch massiv zusetzt.
Ja gut, du bist auch vorbelastet.
Ne? Massiv vorbelastet bin, ja. Und aber... ganz andere Geschichte, aber ja, also ich verteufle es auch nicht an und für sich. Was ich schon kritisch sehe, ist, dass dieses routinemäßig verschreiben an.
Absolut.
Okay, dein erster Gynäkologiebesuch, hier hast du eine Pille. So.
Ja, ja, voll.
Und ich mir denke, warum?
Eben.
Also warum braucht eine 14-, 15-Jährige die Pille? Also so.
Für die Haut, weil sie schöne Haut macht.
Ja. Wenn du weißt nicht, ob sie überhaupt sexuell aktiv ist, du weißt nicht, ob sie heterosexuell ist.
Ja, das wurde ja auch nie gefragt.
Das fragt ja auch niemand, interessiert ja auch niemanden.
Nee, es geht auch niemandem eigentlich was an.
Nein, naja, wenn es um Verhütung geht, weiß halt schon was man besprechen sollte. Ja, so. Aber das ist ja gar keine Möglichkeit, die im Raum steht, dass diese 14-Jährige vielleicht gar keinen Sex mit Männern will.
Ja. Ja, ganz ehrlich, es ist jetzt auch nicht so abwegig, keinen Sex mit Männern zu
machen. Ja, ist auch gar nicht so unempfehlenswert. Und dann gibt es halt viele Frauen, die halt massive Nebenwirkungen, also schon allein die Tatsache, dass du jeden Tag ein Medikament nimmst.
Ja, voll.
Und dann die finanziellen Kosten trägst meistens auch. Also meistens wird das ja auch nicht geteilt, dann in Beziehungen auch.
Nee, also bei mir hat mir nie jemand was zur Pille dazu gezahlt oder zum Verhütungsring oder zur Spirale. Das war einfach immer so ganz klassisch meine Sache. Aber Kondome sollten wir schon im Wechsel kaufen.
Ja, es ist so, dein Körper wird schwanger, ist ja deine Schuld.
Ja, genau.
Denn du warst dagegen.
Ja, boah. Ich krieg so einen Hals, wenn ich so drüber rede.
Ja, oder? Mich regt das auch jetzt nicht auf. Und was mich auch aufregt, ist, es gibt ja so... es gab immer wieder Versuche, die Pille für den Mann auch auf den Markt zu bringen.
Ja, zu viele Nebenwirkungen.
Ja, genau. Und wenn man sich dann anschaut, warum diese Versuche immer gescheitert sind, dann war es immer so, ja, die Männer wurden dann irgendwie, also die haben berichtet, dass sie emotional werden und dann irgendwie Kopfschmerzen haben oder so und das geht nicht.
Ja, da zuckt mein Auge schon so ein bisschen, merkst du es? Ja, aber ich denke mal, ganz ehrlich, irgendwo auch berechtigt, weil man sieht ja, was emotionale Männer für Entscheidungen treffen. Also es wurde noch nie ein Weltkrieg von einer Frau angezettelt. Männer sind nun mal emotional instabiler. Eigentlich sollten die auch gar nicht in Machtpositionen sein, wenn man das jetzt mal so sieht.
Ja,
stell dir vor, die verhüten noch hormonell.
Ja, schwierig.
Ja, sehr schwierig.
Grundsätzlich
deshalb
schon schwierig.
Deshalb Vasektomie. Ja.
Eben, das wäre ja auch eine Möglichkeit.
Ja, greift nicht ein, ist ein 10 Minuten langer Eingriff. Kriegst halt ein bisschen eine Spritze in die Eier, aber mal.
Ja. Wenn man, ja.
Man kann jetzt nicht nachvollziehen, wie das ist, aber von denen, die sich vasektomieren haben lassen, aus deren First-Hand-Berichterstattungen, habe ich gehört, es ist jetzt nicht so schlimm.
Ja.
Es tut ein bisschen weh, aber ja gut, lass da mal eine Spirale einsetzen.
Also von Leuten, die mir darüber berichtet haben, klingt es nicht mal ansatzweise so wie eine Spirale.
Ja.
Genau. Mhm. Ja. Vor allem, wenn die Spirale dann ja auch oft danach noch Schwierigkeiten macht. Also ich kenne auch viele Hattest du das auch? Massive Regelschmerzen und so?
Ja. Es war einmal im Monat die rote Hochzeit von Game of Thrones in meinem Uterus. Vom Gefühl her und vom Blut her. Mhm. Also ich konnte keine Nacht durchschlafen, ohne nicht mindestens 3-mal aufs Klo zu rennen, weil mir sonst die Menstruationstasse ausgelaufen wäre, die eigentlich schon sehr hohes Fassungsvermögen hatte. Mhm. Sorry für diese ganzen bildlichen Beschreibungen, das ist jetzt too much information.
Das ist genau der richtige Podcast dafür.
Perfekt. Und es waren halt wirklich Schmerzen des Todes. Also ich habe immer eine Ibo 600 gefrühstückt, weil sonst hätte ich den Tag nicht überstanden. Mhm. Und dann haben wir gedacht so, also wenn sich Endometriose nur halb so anfühlt, dann verstehe ich echt nicht, warum dann nicht mehr geforscht wird, dass man da Frauen nicht hilft. Mhm. Und ich bin dann also wirklich, also ich habe mir die Spirale noch von meiner alten Gynäkologin setzen lassen und bin dann dadurch, dass ich nach Wien gezogen bin und mir eine andere Gyn gesucht habe, weil ich nicht immer nach Innsbruck fahren wollte, die hat ein moderneres Ultraschallgerät dann und hat dann gesehen, ja, Verbrannten, sie haben auch eine Gebärmutterfehlbildung, deshalb sitzt die Spirale nicht richtig und deshalb verursacht sie wahrscheinlich auch so massive Schmerzen. Und war so, okay, passt, bitte ziehen Sie mir das Horrorteil. Mhm. Dann habe ich einmal gehustet, dann hat es mal rausgezupft und danach bin ich... Ja. Das war nicht so schlimm.
Okay, aber es klingt total schlimm, aber...
Ja, nee, das war tatsächlich gar nicht schlimm. Und dann bin ich einfach so straight wieder zum Verhütungsring gegangen, weil ich mir dann gedacht habe, so, okay, den nehme ich auch einfach durch, weil ich möchte nie wieder in meinem Leben eine Periode haben.
Das verstehe ich gut.
Ich war richtig traumatisiert davon.
Der Verhütungsring ist aber auch hormonell, oder?
Ja, ist auch hormonell.
Genau. Und also der wird eingesetzt, wohin genau?
Ne, den schiebt man sich einfach selber rein.
Ah, dann schiebst du das selber rein?
Ja, und dann tauscht dann aus. Also den kannst du ganz easy selber wechseln. Das ist richtig easy, das ist wie Tampon wechseln.
Ah ja, okay.
Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch gerade wieder einen, weil ich diesen Monat nach Thailand fliege und in Thailand keine Periode haben wollte.
Ja, ja.
Deshalb nehme ich jetzt 2 und danach setze ich sie wieder ab, weil mir ist das egal, weil ich habe genug Erfahrung mit Hormonen, ich weiß, mir setzt das nicht zu.
Okay, ist gut, ja.
Ja, ich habe das immer gut vertragen.
Ja.
Also ist jetzt wahrscheinlich nicht das Klügste, was man machen kann, aber...
Da kann ich nicht dazu sagen, ich bin leider keine Expertin.
Ja. Nee, mir hat das meine Gynäkologin gesagt, das kann man schon machen.
Ja, ja.
Also ist jetzt nicht so dramatisch. Ja. Also wenn man nicht vorbelastet ist und ich bin es ja nicht.
Ja, voll.
Mit Hormonen.
Voll.
Keine pauschale Empfehlung.
Nein, grundsätzlich keine medizinischen Ratschläge aus diesem Podcast bitte nehmen.
Vor allem nicht von mir, bitte.
Von mir auch nicht. Rede jetzt mit medizinischem Personal drüber, bitte.
Ja, bitte.
Nicht mit uns.
Aber auch nicht mit meinem alten Gynäkologen, der war wirklich schwierig.
Ja, es sind leider sehr viele Gynäkologen sehr schwierig.
Absichtlich nicht gegendert, ja.
Ja. Mhm. Ich würde jetzt gern so ein bisschen einen Left-Turn machen und ein ganz anderes Thema noch besprechen.
Ja, gerne.
Und zwar über dein Buch ein bisschen reden. Also hat ja das L in Frau steht für lustig. Mhm. Und dann hat es noch den Untertitel und andere kluge Lebensweisheiten von Männern, nach denen ich nie gefragt habe. Woher kommt denn der Titel dieses Buches? Warum heißt es das L für Frau steht? Das L, ich sage immer falsch, das L in Frau steht für lustig. Ja, genau. Magst du mal kurz erzählen, wie das Buch zustande gekommen ist?
Ja, also der Titel, der ist zustande gekommen. Man kann auf YouTube einfach nach irgendeinem x-beliebigen Video irgendeiner deutschsprachigen Comedian suchen. Man wird diesen Kommentar darunter finden.
Wirklich?
Ja, mindestens einmal. Also ich grenze es ein auf Videos, die mindestens 80.000 bis 100.000 Aufrufe haben.
Okay.
Und da ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass man diesen Kommentar darunter finden wird.
Mm.
Und da denkt man sich auch, gut, wo ist das L in Mann? Aber da ist es ja natürlich
so was anderes. Soweit reicht dann das Mitdenken nicht, glaube ich. So.
Nein, ich glaube ehrlich gesagt auch nicht.
Ja.
Aber bei Frauen ist es ja immer so, wenn Frauen nicht lustig sind, dann ist es einfach das ganze Geschlecht, das nicht lustig ist.
Ja,
und
ja,
bei
ja
Männern, da ist es halt dieser Einzelfall.
Ja, ja, sicher.
Man kennt das.
Ja, ja.
Und daraus ist eben dieser Buchtitel entstanden. Aber das Buch selber, da geht es eigentlich gar nicht einmal so sehr darum, wie es als Frau in der Comedy ist, beziehungsweise gibt schon ein, zwei Kapitel darüber, aber geht halt generell eigentlich so um den Alltag von Frauen, was so frauenspezifische Themen sind, wo man halt so Alltagssexismus erlebt und wo man halt so ein bisschen drauf schauen könnte als Person, die da gerne ein bisschen gegensteuern würde. Es ist so ein bisschen Feminismus für AnfängerInnen.
Ja, ja. Woher kommt denn diese Idee, dass Frauen nicht lustig sind?
Du, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, also ich sage immer, Frauen in der Comedy haben kein Qualitätsproblem, sondern ein Quantitätsproblem.
Was heißt das?
Es gibt viel weniger Frauen in der Comedy als Männer. Ja. Und dann fällt es halt schwerer ins Gewicht, wenn eine nicht lustig ist. Also stell dir vor, du hast so eine Comedy-Show, 8 Leute, 7 Männer, eine Frau. Wenn die eine Frau verkackt, dann heißt es, alle Frauen in dieser Show sind nicht lustig. Mhm. Wenn ein Mann verkackt, dann haben in absoluten Zahlen genau gleich viele Männer wie Frauen verkackt, aber bei den Männern fällt es weniger auf, weil es ein Mann von 7 war, der nicht lustig war. Mhm. Prozentuell gesehen ganz eine andere Ausgangslage. Mhm. Und dieses Problem gibt es halt dadurch, dass es immer noch viel zu wenige Frauen in Comedy-Szenen gibt. Ich meine, die Deutschen machen es eh besser als die Österreicher, weil in Deutschland gibt es deutlich mehr Comedy-Shows, es gibt mehr Frauen, die anfangen und deutsche Sender haben es mehr auf dem Schirm, dass sie zumindest irgendwie versuchen sollten, da Diversität reinzukriegen. Kann man in Österreich ja leider nicht behaupten. Für den ORF musst du ja Ü50 männlich und heterosexuell sein oder zumindest angehender Ü50er weißer heterosexueller Typ. Und deshalb, ein bisschen ORF-Bashing. Hau ich immer gerne rein. Weil ich denke mir, ja, vielleicht hört es ja mal eine Person, die sich angesprochen fühlt. Wahrscheinlich nicht. Zumindest keiner, die da aktiv auch gerne was dran ändern würde, weil sie wahrscheinlich davon profitiert. Wurscht. Ich hasse den ORF. Nein, ich hasse nicht den ganzen ORF, aber es gibt sehr viele Dinge, die mich da ein bisschen frustrieren. Drücken wir es so aus. Es frustriert ein bisschen.
Die suboptimal laufen.
Die besser laufen könnten und die man, wenn man Interesse daran hätte, sehr sicher angehen könnte, aber man hat offensichtlich kein Interesse daran, das anzugehen. Weil sonst wären die Dinge auch einfach so ein bisschen anders. Aber Österreich hängt da leider so ein bisschen hinter Deutschland, und das sage ich wirklich sehr, sehr ungerne, weil es gibt ja so dieses Klischee, dass Deutsche weniger Humor haben, aber ich kann es tatsächlich leider nicht bestätigen.
Okay.
Also beziehungsweise in Deutschland haben die Leute so ein bisschen mehr auf dem Schirm, wie Stand-Up-Comedy funktioniert. Österreich ist sehr kabarettlastig und wie gesagt, also in Österreich hatten wir halt vor 50 Jahren einmal den, wie heißt der, Josef Hader.
Von dem habe ich schon mal gehört.
Genau, mein Handy macht aus Josef Hader Josef Hafer und das liebe ich an meinem Handy. Also so viel Berührungspunkte habe ich mit dem, dass meine Autokorrektur den immer korrigiert. Und ich glaube, der ist seit 50 Jahren noch mit dem gleichen Programm unterwegs, aber das läuft ja gut und deshalb spielen wir das auch weiter. Wir wollen nichts Neues haben. Und Deutsche sind da so ein bisschen innovationsgetriebener. Und deshalb haben die auch mehr Frauen überall. So. Und haben das auf dem Schirm, dass Frauen auch lustig sein können und dass man sich bemühen sollte, zumindest eine Frau mal in der Show zu haben. Und im Idealfall 2 oder mehr.
Du hast gerade gesagt, Deutsche haben eher am Schirm, wie Stand-Up-Comedy funktioniert und Österreich ist sehr kabarettlastig. Mhm. Was ist denn der Unterschied zwischen Kabarett und Stand-Up-Comedy?
Ich finde, Kabarett ist so gespielt. Also ich meine, für viele ist die Grenze fließend bis nicht vorhanden. Aber ich finde, bei Kabarett spielst du halt sehr stark eine Rolle. Da wird auch hin und wieder mal gesungen oder irgendwas geschauspielert. Und Stand-Up-Comedy ist halt eher mehr so, du stellst dich auf die Bühne, du bist, wer du bist und du erzählst gerade aus deinem Leben. Und im Idealfall fühlt es sich so an, als wäre die Person gerade auf die Bühne gegangen und erzählt dir irgendwie gerade was aus ihrem Alltag, was ihr gerade einfällt. So. Ist im Idealfall so. Und Kabarett ist meistens so weniger auf Lacher fokussiert, finde ich, sondern eher mehr auf eine Message oder darauf eben so ein bisschen so ein Programm durchzuziehen.
Ja.
Ich finde es ein bisschen starrer und ein bisschen weniger flexibel. Und bei Stand-Up-Comedy, da reagierst du halt hin und wieder auch mit dem Publikum oder interagierst mit dem Publikum, reagierst auf das. Und ja, das ist für mich so der Unterschied. Und weniger nett ausgedrückt, ich finde Stand-Up-Comedy lustig und Kabarett nicht.
Ah, okay. hast du als Comedienne auch schon unerfragte, gibt das Wort, Ratschläge von Männern gekriegt im Business, wo du dir dann gedacht hast, nein, danke.
Kannst du dir die Frage selber beantworten?
Ja, ich würde gerne wissen, welche. Ich würde gerne wissen, womit du da konfrontiert warst schon.
Ach du, mit vielem. Also es gibt zum Beispiel, das erzähle ich glaube ich auch im Buch darüber, da gibt es einen netten Typen, den ich sehr gerne mag. Nicht. Der hat mich mal zu seiner Comedy-Show eingeladen, hat mir dort, also er hat moderiert und ich bin aufgetreten. Er hat mir dort 1:1 ein 3 Minuten langes Set geklaut, hat einfach nur die Geschlechterrollen umgedreht und hat mir danach aber gesagt, wie meine Witze besser werden.
Ah ja.
Und man denke, so schlecht können sie ja nicht sein, wenn du sie erst eine ausgibst. solche Dinge kommen, dann gibt es natürlich welche, die dann sagen, ja, Julia, gerade als Frau, sag doch nicht zu viel ficken oder so. Mhm. Dann denke ich immer so, ja, ich sag so viel ficken, wie ich will, so fick dich. Ja. So, ich weiß schon, was ich tue. Mhm. Und es kommt nie von Leuten, die erfolgreicher sind als du. Mm. Das ist auch immer spannend. Das ist auch immer spannend, ja. Mhm. Aber es sind gar nicht mal so sehr Ratschläge, glaube ich. Es sind eher mehr so Gruppendynamiken, die mich oft fertig machen. Also es gibt kaum männliche Comedians, wo ich so sagen würde, als Einzelperson sind die schlimm. Mhm. Also gibt es natürlich auch. Definitiv. Gibt welche, mit denen möchte ich nicht allein in einem Raum sein. Mhm. Aber es sind meistens so die Gruppendynamiken, weil meistens, es kommt sehr oft vor, dass du die einzige Frau im Backstage bist. Und ich habe einen männlichen Kollegen, den ich sehr gerne mag, der hat dann gemeint, so, es ist unglaublich, wie gut eine Frau den Backstage tut. Und dann war ich so, ja, aber für die eine Frau ist es scheiße.
Ja.
Weil Männer untereinander in einem Comedy-Backstage reden über einen Job. Die reden über Comedy-Sets, die geben sich gegenseitig Feedback zu ihren Witzen, die fragen sich auch gegenseitig nach Feedback, die reden über Comedy, mit dir reden sie nur über dein Privatleben, wenn überhaupt.
Wow, echt?
Mhm. Und es fällt ihnen nicht einmal auf. Die meinen das nicht böse, es fällt ihnen einfach nicht auf. Und ich bin mir auch nicht sicher, macht es das besser oder macht es noch schlimmer?
Okay, das ist halt wirklich dann so, Herbert, wie hast du das und das geschrieben? Mhm. Julia, wie geht's deinem Freund?
Hund? Ja.
Freund, Hund, was auch immer.
Ja.
Wow, ja.
Tatsächlich, also es ist meistens eher mehr sowas.
Mhm. Also dass man eigentlich gar nicht als ebenbürtige Kollegin irgendwie wahrgenommen wird.
Ja, wirklich.
Ja. Mhm. Wahnsinn.
Und auch oft so, dass so Erfahrungen, die du machst, halt irgendwie auch so ein bisschen weggelächelt werden oder, oder nicht so wirklich kommentiert werden. Also es ist zum Beispiel auch total oft so bei so Mix-Shows, dass, wenn man danach so Autogrammstunden gibt, Leute kommen mehr zu Männern als zu Frauen.
Mhm.
Und ich bin das gewohnt. Mhm. Und dann war, das war jetzt gerade erst, da war ich auf Nightwash-Tour mit drei Männern.
Mhm.
Und dann war es so, dass eine Zuschauerin danach nur zu einem Kollegen und zu mir gekommen ist, wegen Autogramm. Und einer dann gefragt hat so, ja, willst du von uns auch eins? Und sie hat dann gemeint so, nee, nur von den beiden.
Naja, cool.
Und danach hat er sich im Backstage danach eine halbe Stunde deswegen bemitleiden lassen, weil die von ihm kein Autogramm wollte. Weil man gedacht hat so, ja, Bro, it's the story of my life, Alter.
Mhm.
Oder zwei Tage später in Berlin, da war ein Mädel, die wollte nur von den Männern Autogramme, weil die Männer waren besser. Hat sie auch tatsächlich so gesagt. Mhm. Und dann denke ich mir so, ja, wo bleibt jetzt da dann Aufschrei?
Ja, voll. Ja.
Also es ist halt genau die gleiche Erfahrung, aber wenn ich sie mache, dann ist sie weniger schlimm.
Mhm.
Weil wenn ich sie mache, dann habe ich halt nicht genug abgeliefert. Aber wenn du sie machst, dann, ja, keine Ahnung, dann ist mit der Person was falsch.
Müssen Frauen auch doppelt so lustig sein wie Männer,
Frauen müssen fünfmal so lustig sein.
Ja.
Frauen müssen fünfmal so viel kämpfen wie Männer, um als ebenbürtig angesehen zu werden. Und das ist was mich unglaublich nervt. So, also es war auch so, es war auch gerade jetzt erst bei diesem Tourblock, da bin ich als Zweite aufgetreten, also beziehungsweise als zweite Comedian und der Moderator und ein anderer Typ waren vor mir.
Mhm.
Bei denen lief es schlecht.
Mhm.
Also da war das Publikum noch nicht ganz da.
Mhm.
Ich habe 5-mal Zwischenapplaus bekommen in 10 Minuten, was viel ist.
Mhm.
Und danach kam noch ein Typ. Und dann in der Pause sagt der Moderator, ja, der dritte Typ hat es jetzt endlich bekommen. Da denke ich mir so, hey, ganz ehrlich, ich hatte 5-mal Zwischenapplaus, er 3-mal. Und das ist es halt so. Du musst deutlich mehr leisten, um überhaupt wahrgenommen zu werden.
Mhm.
Und das ist das, was mich so unglaublich anpisst an dieser ganzen Sache. Es ist so frustrierend. Und das, das macht mich halt auch wirklich wütend. Weil es wird auch einfach nicht gesehen. Das ist einfach so diese Doppelmoral.
Ich glaube, das ist was viele Frauen eigentlich, also ich wollte jetzt sagen, in allen Kulturbranchen, aber wahrscheinlich überall.
Ja.
Diese Erfahrung, die Frauen überall machen, auch in der Wissenschaft kenne ich, dass das Frauen einfach 5-mal so gescheit sein müssen und belesen und 5-mal so viel publizieren wie Männer, damit das irgendwie gesehen wird.
Und danach gibt es auch noch einen Typen, der ihnen das klaut.
Ja, genau. Ich kenne es aus so dem Autorinnen sein und schreiben, dass man einfach viel pointierter sein muss und viel gescheiter als Frauen, damit man irgendwie gesehen wird.
Ja. Und du schreibst als Frau auch nur für Frauen.
Ja, genau. Alles, was du machst, ist quasi... Ja, genau. Ja.
Als Mann kannst du für alle schreiben. Als Mann sprichst du alle an.
Als Frau bist du automatisch Nische.
Genau, du bist automatisch Nische. Und denk mir so, wir sind eine 50% große Nische
ja.
auf die Weltbevölkerung gerechnet. Das ist nicht so nischig.
Aber man muss auch dazu sagen, also das, ich finde, das hat das Jahr 2023 so schön gezeigt, dass dann Frauen, die sagen, okay, gut, dann sind wir eine 50% Nische, wir machen für diese Nische jetzt Filme, Musik. Also ich finde, das hat das letzte Jahr gezeigt mit so Barbie oder Taylor Swift und so, die dann wirklich sagen, okay, ja, dann mache ich für so Frauen, ich mache es für Frauen, so. Mhm. Und das funktioniert aber dann auch, weil wir halt eben eine 50% Nische sind.
So ist es nämlich.
Also das finde ich dann auch schön, dass man, dass so die letzten Monate irgendwie zeigen, man kann da auch drauf scheißen.
Ja.
Männer ansprechen zu wollen überhaupt.
Ja, total.
Das funktioniert auch so.
Ja, also ich meine, bei mir ist es halt auch so, ich habe zwar, glaube ich, an sich Themen, die mehr Frauen interessieren, aber ich habe trotzdem bei meinen Followern 30% Männer. Mhm. Shows sind auch relativ ausgeglichen. Also es gibt einen Frauenüberschuss natürlich, aber der ist nicht so gravierend, wie man glauben würde. Mhm. Und da denke ich mir so, ja, offensichtlich gibt es ja auch Männer, die Frauenthemen irgendwo interessant finden.
Mhm. Oder vielleicht sind auch nicht nur Frauen, also vielleicht sind die Frauen, das, was als Frauenthemen bezeichnet wird, auch nicht immer nur Frauenthemen.
Ja, genau. Und vielleicht ist es doch so ein bisschen allgemeingültiger. Vielleicht kann doch mal ein Mann mit einer Frau auch irgendwo relaten. Mhm. Weil als Frau musst du immer mit Männern relaten können, aber umgekehrt gilt das irgendwie nicht. Mhm. Und ja, weil der Mann irgendwie so als, das, als die Normalität gesehen wird und die Frau als Abweichung. Mhm. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Menschen da so ein bisschen mehr drauf kommen, ja, Frauen sind keine Abweichung von der Norm, Frauen sind einfach auch die Norm.
Ja. Ja, so. Ja. Wie funktioniert denn das Comedy-Business überhaupt? Also wie kommt man überhaupt dazu, Comedian zu sein? Wie kann man da einsteigen? Wer sitzt an Entscheidungspositionen? Wie sieht das eine Karriere aus in diesem Bereich?
Also als erstes brauchst du so eine ganz, ganz schlimme Schulzeit.
Ja, das hätte ich.
Ja,
Habe ich.
Großartige Mobbing-Erfahrungen.
Habe ich auch. Ja, super. Check, cool.
Ja, irgendwie ein abwesendes Elternteil ist nicht schlecht. Dann hast du schon mal einen guten Start.
Okay.
Wenn du so Humor als Coping-Mechanismus irgendwie mal für dich entdeckt hast, dann hast du schon gute Voraussetzungen für eine Comedy-Karriere. Also bei mir war es jetzt so, also es gibt halt offene Bühnen und da kannst du dich ausprobieren und kannst mal schauen, ob du überhaupt lustig bist. Im Idealfall checkst du auch, ob du lustig bist oder nicht. Ja, gibt es auch viele, die das nicht ganz checken.
Dieses Nicht-Checken, ja.
Die aber auch nicht die Freunde haben, die sie dann sagen.
Ach ja.
Aber ja, zum Glück nicht mein Problem. Und
nicht mein Problem.
Nein, wirklich nicht mein Problem, mache ich auch nicht zu meinem Problem. Ja. So, es gibt so Dinge, die interessieren mich und dann gibt es Dinge, die interessieren mich nicht.
Das ist sehr gut.
Genau. Und das
nicht,
ist
nicht mein Zoo, nicht mein Affen.
So ist es, nicht mein Affen, nicht mein Zirkus, sagen wir
mal. Ja.
Ja.
Ach so, so ist es. Ja.
Genau, nicht mein Affen.
Zoo. Ja, wurscht.
Ja, das ist eh fast das Gleiche.
Es ist ja wurscht.
Es ist eh wurscht, irgendwas mit Tieren und irgendwas mit
Zirkus. Irgendwas mit Tieren und nicht not my business.
Genau. So. Ja, und dann probierst du dich halt so ein bisschen aus und wenn du gut bist, dann wirst du halt hin und wieder mal auf so Mixshows eingeladen, wo du dann auch bezahlen wirst dafür. Eventuell, je nachdem, woher du kommst, wenn du aus Deutschland bist, ist das in manchen Gegenden wahrscheinlicher, dass immer irgendjemand dich sieht, der irgendwie wichtig ist. Oder du gehst mal zum Beispiel zum Talent Award von Nightwash hin, das habe ich zum Beispiel gemacht. Kriegst dadurch so ein bisschen größeres Publikum. Beziehungsweise manche akquirieren sich das Publikum auch über Instagram, habe ich auch gemacht.
Mm. Ja. Genau, da hast du eine Zeit lang wird nicht stattfinden geheißen.
Ja, genau.
Vor
100.000 Jahren,
Vor 100.000 Jahren, ich habe kein Zeitgefühl, ich weiß es nicht.
Ich auch nicht mehr. Ja. Ja, bis 2022 irgendwann oder so. Also,
und hast halt hauptsächlich Comedy-Content auch gemacht.
Ja. Mhm. Ja, irgendwas in die Richtung halt.
Ja.
Und ja, das war so ein bisschen das Ding. Mhm. Und dann, ja, da kriege ich aber auch schon wieder diese Sprüche von wegen, ja, aber du wirst ja nie eingeladen, weil du lustig bist, sondern weil du Reichweite hast. Ja, die Reichweite habe ich jetzt auch nicht geerbt.
Ja, vielleicht habe ich die Reichweite, weil ich lustig bin, Herbert.
Eventuell.
Ja.
Eventuell.
Und gibt es da irgendwelche, also weil mich würde interessieren, also es ist ja auch in so Kulturbranchen so, die dann irgendwie nach außen hin sehr weiblich auch sind. Mhm. Dass dann aber trotzdem an entscheidenden Positionen Männer sitzen. Wie ist das im Comedy-Business?
Das ist.
Oder ist es das ja offen, dass es darauf ankommt, also wenn man sich auf eine Bühne stellt, steht man halt da so? Oder?
Das ist total schwer zu beantworten, weil du als Künstlerin meistens nicht weißt, welcher Apparat dahinter steckt und welche Hierarchien dahinter stecken. Also es gibt in Deutschland zumindest eine große Entscheiderin, die ich kenne.
Ah ja.
Ich weiß aber auch nicht, ob da noch wer drüber steht, muss ich jetzt auch sagen. Das ist so ein bisschen das Ding, man steckt nicht drinnen, man sieht es nicht so ganz.
Aber wer sind denn die Entscheider? Sind das die Leute, die Comedy-Clubs dann haben? Oder
das sind Leute, die Comedy-Clubs haben, das sind Leute, die Sender haben.
Ah ja, okay.
Also
ja,
Sendungsverantwortliche sind es auch oft. Das sind Booker, das sind alle möglichen Leute. Also in Deutschland sind es noch mehr Leute als in Österreich. In Österreich gibt es wahrscheinlich einen Dude beim ORF, der das schon seit 60.000 Jahren macht und auch ungefähr genauso alt ist. Aber in Deutschland sind es tatsächlich mehrere.
Und was, ja.
Und wenn du es dir mal mit einem verscheißt, dann heißt es nicht automatisch, dass du für dein Leben lang gecancelt bist,
ja.
Sondern dass du halt dann eher mal bei anderen Sendern vielleicht stattfindest.
Ja. Was würdest du den jungen Frauen raten, die zuhören oder Mädchen, die zuhören und sich denken so, eigentlich wäre ich gern Comedian, was mache ich jetzt?
Schreib mir. Na wirklich, also gerne mir schreiben, wenn ihr in Wien seid und gerne mal einen Spot bei einer offenen Bühne hättet. Ich gebe immer sehr gerne gerade Frauen einen Spot. Ich freue mich da immer sehr drüber. Aber sonst auch, wenn ihr nicht aus Wien seid, auch einfach mal schauen, ob es irgendwelche Comedy-Clubs in eurer Nähe gibt oder ob es da irgendwelche Veranstaltungen gibt und da einfach mal die Leute anschreiben und fragen. Also tendenziell freuen sich die meisten, wenn Frauen anfangen. Und dann einfach mal ausprobieren.
Welche Bühnen gibt es da in Wien?
Also es gibt natürlich das Open Mic Jokes and Popcorn von Sonja Pickert und mir. Findet man auf Instagram unter Gags and Snacks. Dann gibt es ein sehr cooles Open Mic, das heißt Was geht ab Comedy, ist am Badeschiff. Das ist auch sehr cool. Dann gibt es jetzt in Wien einen Comedy Pub. Das sind aber viele Shows auf Englisch.
Okay.
Das ist in der Nähe vom Hauptbahnhof irgendwo im vierten Bezirk oder so. Oder vielleicht ist der fünfte, I don't know, ist mir wurscht. Ja, so viele gibt es eigentlich.
Yeah.
Andere Städte sind angenehmer für Comedy, aber in Wien tut sich jetzt auch so ein bisschen was. Beziehungsweise Vienna Comedy Club gibt es auch noch. Da gibt es auch jeden Mittwoch einen Open Mic. Genau, da kann man einfach mal schauen.
Also sich mal ausprobieren einfach.
Genau, einfach mal ausprobieren, schauen, ob es überhaupt was für einen ist. Weil das ist tatsächlich nicht für jeden, was sich auf eine Bühne zu stellen und sich der Masse da zum Fraß vorzuwerfen und versuchen, witzig zu sein.
Ja.
Also ich verstehe auch jeden, der sich denkt, nö, mach ich nicht.
Hast du da eigentlich auch Erfahrungen gemacht mit Scheitern auf der Bühne?
Natürlich.
Also wenn was überhaupt nicht funktioniert oder wenn das Publikum total ungut ist oder
natürlich.
So?
Natürlich, macht jeder, ist total normal. Tut weh.
Ja.
Aber es geht vorbei und es kommen auch wieder gute Auftritte normalerweise. Also solange die guten überwiegen, kann man auch mal einen schlechten Auftritt haben und kann das auch irgendwie verkraften. Ja. Aber es gab so einen Auftritt, der ist mir so in Erinnerung geblieben, als wirklich einer meiner schlimmsten. Der Freistädter Frischling ist genauso, wie es klingt. In Freistadt in Oberösterreich, Kaff mit 100 Einwohnern.
Wow.
Altersschnitt ebenfalls um die 100. Und also ich glaube, meine Anwesenheit hat den Altersschnitt dort wirklich schon um 20 Jahre gedrückt.
Ja.
Und da mussten wir 45 bis 60 Minuten spielen. Das ist sehr lang.
Ja.
Das ist wirklich sehr, sehr lang. Das ist fast schon ein Solo. Und dann gab es einen Moderator, der uns nicht anmoderiert hat, sondern der war auf der Bühne. Dann hat er sich bei den ganzen Sponsoren bedankt. Und dann plötzlich war er so, ja, meine Frau ruft mich an, ich gehe jetzt.
Okay.
Und dann ist er wirklich gegangen und ich habe gedacht, das ist ein Scherz und der kommt wieder.
Ja, ja,
und
ja.
Ich stand dann einfach so 2 Minuten hinter der Bühne und habe nicht gewusst, was abgeht. Und mein Kollege war dann so, Julia, ich glaube, du musst jetzt raus.
Wow.
War so, ja, scheiße, das ist ein beschissen seine Mutter, Alter.
Ja.
Also so einen schlechten Start. Da denke ich mir so, hättest du dir wirklich noch einen Zacken aus der Krone gebrochen?
Zu sagen, und jetzt kommt Julia Brandner.
Genau. Das wäre nicht so schwer gewesen.
Du kannst es noch im Gehen sagen.
Das kannst du noch im Gehen sagen.
Ja.
Also, nimm dein Funkmikro, sag's beim Scheißen, Alter. Ne, ja. Wirklich.
Wow.
Ja, das war wirklich ein sehr, sehr schwieriger Start. Und da versuche ich auch seitdem dieses Erlebnis zu verdrängen, aber nachdem ich immer wieder darüber rede, versuche ich es immer zu verarbeiten.
Ja. Wie hast du denn reagiert am Anfang? Es ist ja auch was, das man dann humoristisch nutzen kann eigentlich, oder?
Ja, ja, also ich habe natürlich den Veranstalter geroastet.
Ja.
Ja, ich weiß nicht mehr genau wie, aber ich habe sie unkommentiert gelassen auf jeden Fall.
Gut.
Aber ich habe mich dann halt sehr lange sehr durchgekämpft durch diese Scheiße.
Ja, das glaube ich.
Vor allem Freistadt in Oberösterreich ist halt auch sehr katholisch, sehr ländlich.
Ja.
Und ich bin halt sehr nicht katholisch und sehr städtisch.
Ja.
Und wir hatten halt wirklich kaum Überschneidungspunkte.
Ja, es ist schon an und für sich eine schräge Kombination. Ne?
Ja.
Ja.
Ja, die haben halt zumindest halbwegs gut gezahlt. Also für österreichische Verhältnisse haben sie gut gezahlt.
Ja.
Also für deutsche Verhältnisse haben sie beschissen bezahlt.
Ja.
Du weißt, wie es ist.
Ja, ich weiß, wie es ist. Was mich noch interessieren würde, was ist so dein Ziel als Comedian? Also wo würdest du gerne hinkommen? Darf man das fragen?
Ja, natürlich darf man das fragen. Also mein großer Traum ist es ja, ich würde gerne mal zu Let's Dance.
Zu Let's Dance?
Ja.
Ist es so wie Dancing Stars?
Ja, nur besser, weil es in Deutschland stattfindet. Ach so, okay. Eine Freundin von mir sitzt da und ein Kollege von mir sitzt auch da. Deshalb, ich habe, glaube ich, so halbwegs berechtigte Hoffnungen darauf. Das wäre so mein Traum. Aber natürlich würde ich halt auch gerne mal große Shows spielen vor, also aktuell 1000er Halle würde ich gerne mal ausverkaufen. Das fände ich schön.
Und was sind so deine nächsten Etappen? Was hast du unmittelbar jetzt vor? Was wird man als nächstes von dir lesen, hören, sehen?
Boah, das weiß ich jetzt noch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja. Also ich habe so ein paar Projekte, wo ich gerade so ein bisschen dran tüftel. Aber ja, ich schaue einfach, ich gehe mit dem Flow.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Ja, also ich kann ganz schlecht planen. Ich bin keine Planerin.
Ja.
Das geht bei mir immer schief.
Was ist denn, Blödsinn, nein, gibt es noch irgendetwas, was du gerne sagen würdest, was ich dich jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre?
Lass euch von Männern nicht verarschen. Lass euch von Männern nicht einreden, dass ihr irgendwie weniger wert seid. Lass euch nicht einreden, dass ihr minderwertig seid. Und auch wenn ihr gefühlt 5000 Mal mehr leisten müsst, um als ebenbürtig wahrgenommen zu werden, dann kickt es ihnen einfach in den Arsch.
Das ist ein sehr gutes Schlusswort.
Danke.
Danke dir. Wo findet man dich denn im Internet?
Im Internet drin findet man mich unter juliabrandner.official auf Instagram. Und genau, Tourtermine und Merch gibt es unter juliabrandner.de. Ich habe ja sehr geilen Merch, ich habe ja Boobie Cups.
Ja, stimmt.
Ich wollte eigentlich eine mitnehmen, aber ich habe leider keine mehr zu Hause gehabt. Das nächste Mal bringe ich dir eine mit.
Ich kann dir dann auch eine meiner Mail-Tiers-Tasse geben, wenn du möchtest.
Oh, gerne.
Ja.
Mach mal Tassenaustausch.
Ja, voll. Ja, dann vielen lieben Dank dir.
Danke dir. War schön.
Vielen lieben Dank, liebe Julia, für das Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Alle relevanten Links zu Julia Brandners Social-Media-Profile, Homepages und ihrem Buch findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr ein Exemplar des Buches Das L in Frau steht für lustig von Julia Brandner gewinnen wollt, dann schreibt mir ein E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an die E-Mail-Adresse großetöchterpodcast@gmail.com. Ihr könnt mitspielen, wenn ihr Steady-SupporterInnen seid. Und wenn ihr das noch nicht seid und es gerne werden wollen würdet, dann könnt ihr das unter steadyhq.com/großetöchterpodcast. Große Töchter könnt ihr außerdem supporten, indem ihr diese Folge oder den Podcast insgesamt mit Freundinnen und Freunden teilt, ihn weiterempfehlt oder eine Folge auf Social Media postet oder indem ihr den Podcast in der App, wo ihr gerade hört, mit 5 Sternen bewertet. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, dann könnt ihr das unter großetöchterpodcast@gmail.com. Ihr könnt Große Töchter auf Instagram folgen, @großetöchterpod und mir auf allen Social Media Plattformen, @frafrasel. Wir hören einander in 2 Wochen und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.